genau darauf nochmal Bezug nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber der Muttertag geht auf eine Amerikanerin zurück, die 1908 gesagt hat, meine Mutter ist verstorben und ich möchte eine Gedenkfeier für sie organisieren, um bewusst zu machen, um bewusst zu feiern, was meine Mama alles für mich getan hat, aber auch was für eine Bedeutung Mütter für die Gesellschaft und für Familie haben. Und so hat diese Amerikanerin dieses erste Gedenkfest veranstaltet. So hat sich diese Tradition durchgesetzt, dass man Muttertag feiert. Es kam viel Kommerz dazu, viele Blumengeschäfte haben sich über diesen Tag gefreut. Aber die Botschaft, die bleibt immer noch. Danke zu sagen für das, was Mütter in die Gesellschaft investieren, in die Familie und auch hier in unsere Kirche. Und wir wollen uns heute an diesen Tag erinnern und wollen allen Mamas Danke sagen, die sich investieren in ihre Familien, in uns als Kirche, in die Gesellschaft. Ich denke natürlich auch an meine Mama, die mir in so vielen Dingen ein Vorbild ist, die eine so starke Frau ist. Ich denke an Freundinnen, die Mamas geworden sind und man eine ganz neue Seite kennenlernt, wie sie sich da reinfinden. Ich denke an meine Omas, was sie geprägt haben in unserer Familie. Und ich denke aber auch nicht nur an leibliche Mütter, sondern auch an die, die gerne Mamas wären und nicht Mamas werden können oder nicht Mamas geworden sind. Ich denke auch an die, die ihre Kinder verloren haben. Oder an geistliche Mütter, die sich in eine nächste Generation investieren, ohne dass da eine Verwandtschaft herrscht, die einfach sagen, ich möchte in Jüngere investieren, ich möchte geistliche Mutter sein. Wir denken heute auch an diejenigen, die ihre Mama verloren haben oder wo kein gutes Verhältnis herrscht. Dieser Tag, der darf uns daran erinnern, dass Mamas nicht selbstverständlich sind, dass wir sie brauchen für unsere Welt, für unsere Kirche, für unsere Familie, für unsere Gesellschaft und dass es wirklich was ganz, ganz Besonderes ist, die Mamas hier zu haben. Alle Frauen, die heute hier sind, dürfen sich nach dem Gottesdienst eine Rose abholen. Seht es als Zeichen für euch, dass ihr geliebt seid, gesehen seid, dass ihr einen Unterschied macht. Das dürft ihr einfach nach dem Gottesdienst mitnehmen und euch heute feiern lassen. Wir starten heute in eine neue Predigtserie, die nennt sich Der Heilige Geist. Und ich habe euch zum Start mal einen Auszug mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch das Leitbild der Gnadenkirche kennt, aber ich habe euch mal einen Auszug mitgebracht. Wir als Gnadenkirche haben ein Leitbild. Das heißt, dort befinden sich ganz viele Aussagen, ganz viele Werte, die uns als Gnadenkirche wichtig sind und an denen wir uns orientieren. Und hier seht ihr mal einen Wert, eine Aussage. Die Gnadenkirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, deren Mitte Jesus Christus ist und aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und Reich Gottes bauen wollen. Unsere Mission als Gnadenkirche ist es, Reich Gottes zu leben. Das heißt, alles, was wir tun, soll göttliche Kultur repräsentieren. Das heißt, wir leben so, dass es Gott gefällt. So wie wir miteinander reden, wie wir unsere Dienste aufbauen, wie wir Leiterschaft leben. All das soll das Reich Gottes repräsentieren. Also alles soll auf Jesus hinweisen, auf das, wie Jesus uns vorgelebt hat, wie wir Menschen lieben sollen. Und wir sehen, dass das ein großes Ziel ist als Kirche, dass wir Reich Gottes bauen und deswegen haben wir den Heiligen Geist noch mit hineingenommen und haben gesagt, wir können dieses Reich Gottes nur bauen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Denn er ist derjenige, der in uns das bewirkt, dass wir uns am Reich Gottes orientieren. Und wer jetzt dieser Heilige Geist ist, der Geist Gottes, und wie ich eigentlich erkennen kann, ob ich mit diesem Geist in Beziehung lebe, das schauen wir uns heute an. Vielleicht kommen in deinen Kopf so Gedanken wie, oh, der Heilige Geist, da habe ich ein bisschen Respekt vor, da werde ich mich jetzt eher zurücklehnen bei der Predigt, nicht so weit nach vorne gehen, weil dort vielleicht Dinge in deinem Leben passiert sind oder Glaubenskonzepte dir beigebracht wurden, die nicht gesund sind. Wo du sagst, boah, der Heilige Geist, über den weiß ich schon genug, lese ich schon genug, singe ich schon genug, da brauche ich gar nicht so viel mitschreiben. Oder du sagst, boah, der Heilige Geist und die Gnadenkirche habe ich bisher nicht so zusammengebracht. Hier ist ja das Leitbild, also ohne den Heiligen Geist wirst du uns als Gnadenkirche gar nicht erkennen können. Wenn du diese Gedanken hast, Vorsicht da ist oder irgendwie so eine Unsicherheit, dann wollen wir dich bitten, dass du in dieser Serie wirklich mit ganz offenem, entspannten Herzen reingehst und sagst, ich bin gespannt, was ich hier über den Heiligen Geist lernen kann. Ich möchte Gott besser kennenlernen und das bedeutet auch, mit dem Geist Gottes mich zu beschäftigen. Lass dich darauf ein, denn ich glaube, ein gesunder Blick auf den Geist Gottes ist freisetzend. Und ein gesunder Blick auf den Geist Gottes erfüllt uns und gibt uns Vorfreude, weil wir ja unseren Gott immer besser kennenlernen. Und deswegen sei offen, schreib gerne mit und mach diese Serie zu deiner persönlichen Serie auch. Wir stellen uns die Frage, wer ist denn der Heilige Geist? Und wir starten mit zwei Bibelstellen, die beide im Neuen Testament stehen. Die erste befindet sich in Johannes 16, 4 bis 7. Wir kommen ja gerade von Ostern her und auch diese Stelle hat mit Ostern zu tun. Denn Jesus spricht zu seinen Jüngern kurz bevor er ans Kreuz geht. Also in den Johanneskapiteln so 13 bis 17 lesen wir so die letzten Reden, wie Jesus mit den Jüngern gesprochen hat. Und dort geht es eben auch um den Heiligen Geist. Und Jesus fängt an zu sprechen und sagt, irgendwann kommt jene Zeit und da werdet ihr euch an das erinnern müssen, was ich euch jetzt sage. Und ich werde euch jemanden senden. Also ich werde jetzt zu dem gehen, der mich gesandt hat und werde euch einen Helfer senden, denn der würde gar nicht kommen, wenn ich jetzt nicht gehen würde. Also Jesus spricht über eine Zeit, die kommen wird. Und wenn die Zeit kommt, dann sollen sich die Jünger an das erinnern, was Jesus hier gesagt hat. Die Zeit, über die Jesus spricht, ist eine Zeit der Verfolgung. Denn als Jesus, wir feiern nächste Woche Himmelfahrt, zum Himmel auffährt und die Jünger quasi alleine zurücklässt, wir werden gleich sehen, dass sie gar nicht alleine sind, kurz danach kommt eine Verfolgung auf die Jünger zu. Und wir lesen das, können das auch in der Kirchengeschichte nachschauen, immer mehr Jünger mussten wirklich ihr Leben lassen für ihren Glauben an Jesus. Und Jesus hat es schon vorausgesagt, jene Zeit wird kommen und dort werdet ihr verfolgt werden, ihr werdet Widerstand erleben und dann müsst ihr an das denken, was ich euch jetzt sage. Und dann fängt Jesus an zu sprechen und er sagt erstmal, ich werde weggehen. Also Jesus ist derjenige, der hier spricht und sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Er bezieht sich auf Himmelfahrt. Er sagt, er wird jetzt auffahren und er spricht als Gott. Jesus ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Jesus in Gott ist Mensch geworden und er sitzt jetzt auf dem rechten Thron, also zu Rechten des Vaters. Und das ist die nächste Person, über die Jesus hier spricht. Ich gehe jetzt zu dem, der mich gesandt hat. Und wer ist derjenige, der ihn gesandt hat? Das ist Gott, der Vater. Wir kennen ihn auch als Schöpfer und als Versorger. Und Jesus spricht weiter und sagt, wenn ich nicht weggehen würde, dann würde der Helfer nicht zu euch kommen. Also es taucht eine dritte Person auf, der Helfer. Und das ist eben Gott, der Heilige Geist. Merkt euch diese Farben, merkt euch diese Personen. Wir schauen eine zweite Bibelstelle an, die befindet sich auch in den Evangelien, aber wirklich früher, nämlich zu der Zeit, wo Jesus seinen Dienst beginnt. Bevor Jesus angefangen hat zu predigen, zu lehren, Wunder zu tun, wurde er getauft. Und das ist diese Bibelstelle in Lukas 2, wo wir lesen, dass Jesus getauft wird. Also es kommt wieder Jesus vor, derjenige, der getauft wird von Johannes, der Sohn Gottes ist, zu Rechten des Vaters sitzt. Und in dieser Bibelstelle, wo Jesus sich taufen lässt, da begegnet uns auch wieder der Heilige Geist. Der Heilige Geist kam, als Jesus quasi nach seiner Taufe wieder auftaucht, wir haben erst letztens Taufe gefeiert, der Heilige Geist kam in einer sichtbaren Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Also hier wird wieder Gott, Heiliger Geist erwähnt. Und es taucht wieder Gott, der Vater auf, nämlich eine Stimme vom Himmel, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und ihr habt jetzt in diesen Bibelstellen gesehen, auch anhand dieser Farben, dass wir hier eine theologische, sehr diskutierte Thematik anschauen, nämlich dieses Thema mit der Dreieinigkeit. Man sagt, es ist mit die meist kontroverseste Thematik im christlichen Glauben, weil wir einfach nicht fassen können, wie Gott eigentlich dreieinig sein kann. aber es ist für uns als Christen theologisch unverzichtbar, dass es Gott gibt in Sohn, Vater und Geist, wie wir es hier gerade gesehen haben. Wir haben in diesen zwei Bibelstellen die drei Personen Gottes kennengelernt, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Geist. Und diese Trinitätslehre, so wie man es in der Theologie nennt, die findet sich nicht in der Bibel. Dort steht nicht, ich gebe euch diese Lehre weiter und haltet daran fest. Aber wir können immer wieder in der Bibel, und ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, erkennen, wie sich Gott zeigt in Vater, Sohn und Geist. Und deswegen ist diese Lehre ein Versuch zu erklären, wer Gott ist in dieser Dreieinigkeit. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, sie gehören zusammen. Und ich habe nochmal diesen Missionsbefehl mitgebracht. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Das ist auch wieder was, was Jesus den Jüngern mitgibt, bevor er geht. Geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie. Und hier kommen eben, kommt der Name Gottes vor, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Also immer wieder begegnet uns die Dreieinigkeit in der Bibel. Und hier ist auch ganz besonders, dass da nicht steht, tauft sie auf die Namen, also einmal der Name Vater, einmal der Name Sohn, einmal der Name Geist, sondern es ist ein Name, es ist ein Gott, aber es sind diese drei Personen. Für uns als Menschen ist es gar nicht möglich zu begreifen, was genau hinter dieser Dreieinigkeit steht. Sind es jetzt drei Götter oder ein Gott, der ist mal so, mal so, mal so, aber eigentlich ja nicht, wir haben es ja gerade gelesen, die sind alle gleichzeitig da. Und als Kind kannte ich diesen Vergleich vom Wasser. Ich sollte mir die Dreieinigkeit so vorstellen wie das Wasser, gasförmig, gefroren oder flüssig. Und so ist eben Gott. Und als Kind ist es, glaube ich, relativ ein guter Vergleich, mit dem man so starten kann. Aber desto älter ich wurde, habe ich gedacht, ja, aber es macht irgendwie nicht so viel Sinn, weil Gott ist ja nicht mal so, mal so, mal so, sondern ich lese ja diese Bibelstellen und da ist Jesus, der getauft wird, der Geist ist auch da und die Stimme vom Himmel kommt. Das heißt, das Wasser müsste sich ja ständig in seinem Wesen ändern und dieser Vergleich ist für mich nicht mehr so gut zu verstehen. Ich habe in der Predigtvorbereitung einen Vergleich gefunden, da geht es um drei Streichhölzer. Vater, Sohn und Geist sind alle ein Streichholz und wenn man die zusammennimmt und anzündet und die Flamme sich quasi über diese Streichhölzer legt, dann weiß man gar nicht genau, von welchem Streichholz jetzt das Feuer ausgeht. Es ist eine gemeinsame Flamme, aber es hat drei Streichhölzer. Und wir merken diese Vergleiche, wir könnten ganz, ganz viele finden und versuchen es irgendwie zu erklären, aber all diese Vergleiche werden immer nur Versuche bleiben. Wenn wir es mit unserem Verstand erklären könnten, dann wäre es nicht Gott. Also wir müssen es aushalten, dass wir Gott in seinem Wesen nicht verstehen und erklären können und dass es gut ist, weil wir Menschen sind und Gott Gott ist. Was aber für uns wichtig zu wissen ist, ist, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und mit einer Person bin ich im Gespräch, mit einer Person bin ich in Beziehung, die ist ein Gegenüber von mir. Der Heilige Geist ist der Dritte im Bunde zum Vater und zum Sohn. Und über den Vater und den Sohn, habe ich das Gefühl, redet man so viel mehr oder weiß man so viel mehr. Und der Heilige Geist, der kommt jetzt immer mehr in den Trend, sage ich mal. Wir wollen aber in die Bibel schauen und die Bibel ernst nehmen. Und da wird uns nachher begegnen, dass der Heilige Geist von Anfang an mit dabei ist. Er ist Gott selbst. Er kann nicht ausgeklammert werden. Wir wollen ihn ernst nehmen und wir wollen ihn uns genauer anschauen. Wenn uns jemand den Geist Gottes gut erklären kann, dann ist es Gott selbst, nämlich Jesus. Er spricht über den Heiligen Geist. Und das Coole ist, dass Jesus sagt, kurz bevor er zum Himmel auffährt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil dann kommt der Geist Gottes. Und wenn Jesus, der in meinem Leben mein Herr ist, mein Meister, dem, den ich nachfolgen will, sagt, es ist gut, dass ich gehe, dann kommt der Geist, dann vertraue ich darauf, dass er recht hat, dass es wirklich gut ist, dass Jesus geht und mir stattdessen den Heiligen Geist gibt. Jesus ist nicht aufgefahren und hat gesagt, ich wünsche euch jetzt viel Spaß in der Zeit des Widerstandes, in der Zeit der Verfolgung. Er hat gesagt, es kommt ein Helfer und es ist gut, dass ich weggehe. Daran muss doch was dran sein, wenn Jesus genau das sagt, dass es gut ist. In der Bibel lesen wir immer wieder über die Dreieinigkeit, beziehungsweise wie Jesus über den Vater spricht und über den Geist. Und da lesen wir, wie die sich gegenseitig ehren. Wie Jesus immer wieder sagt, ich ordne mich dem Vater unter. Wie da Einheit ist in diesen Personen. Und dass Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, dass er es wirklich, wirklich ernst und gut meint und quasi den Staffelstab weitergibt an den Heiligen Geist. Ich habe euch jetzt eine Mindmap mitgebracht über all das, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Und ich bin mir sicher, es gibt noch sehr viel mehr, was er sagt. Ich habe jetzt nur in Johannes 13 bis 16 nachgelesen. Es lohnt sich, die Mindmap nachher abzufotografieren, denn es ist so interessant, wie Jesus über den Geist Gottes spricht. Es geht erstmal damit los, dass er sagt, der Geist Gottes ist ein anderer Beistand. Gott, der Vater, ist ein Beistand für uns als Menschen. Jesus ist Beistand für uns Menschen. Er war Beistand für die Jünger, für all die, die mit ihm unterwegs waren. Und jetzt kommt noch ein anderer Beistand. Jemand, der mit uns durch alles durchgeht. Der uns beisteht bei all den Themen, bei all den Herausforderungen, die uns im Leben begegnen. Der Heilige Geist wird als Geist der Wahrheit bezeichnet. In dem Fall muss es auch einen Geist der Lüge, der Verwirrung geben, wo der Heilige Geist dem entgegensteht. Dort, wo der Geist spricht, erkennen wir, was die Wahrheit ist. Und er ist eben derjenige, der uns in alle Wahrheit führt. Eine Gabe vom Heiligen Geist ist auch die Geisterunterscheidung, dass wir herausfinden, was von Gott kommt und was nicht. Und er ist eben derjenige, der uns in alle Wahrheit führt. Die Welt hat und bekommt den Heiligen Geist nicht. Und das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn die Welt nicht nach Gott fragt, dann fragt sie auch nicht nach dem Heiligen Geist. Dann kennt sie ihn nicht, dann bekommt sie ihn nicht, denn den Heiligen Geist bekommen wir, wenn wir Jesus erkennen. Wenn wir uns taufen lassen, wenn wir unser altes Leben zurücklassen und uns entscheiden, ab jetzt lebe ich mit Gott, dann bekommen wir den Geist. Und wenn die Welt nicht danach fragt, wenn sie sich nicht nach Kirche, nach dem Evangelium, nach Gott ausstreckt, dann bekommt sie ihn nicht und dann hat sie ihn nicht. Sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht, weil sie dem Evangelium fern bleibt und dann keine Gemeinschaft entstehen kann. Der Heilige Geist ist in den Christen. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir wiedergeboren werden, dann ist der Heilige Geist in uns. Und er führt und leitet uns ab heute an. Es geht da nicht mehr darum, was ich möchte. Es geht nicht mehr darum, was Angst von mir möchte, sondern es geht darum, was Gott von mir möchte und wie wir Jesus nachfolgen können. Der Heilige Geist, der hilft uns dabei, immer mehr Jesus ähnlicher zu werden. Und er lebt in uns etwas, was Jesus uns vorausgesagt hat. Dass Gott in uns selber wohnt und uns führt und leitet. Eine weitere Eigenschaft, über die Jesus spricht, ist, dass der Geist uns alles Weitere lehrt. Jesus war ja schon ein Lehrer und ein Prediger und das, was Jesus gesagt und gelehrt hat, finden wir in der Bibel. Zur Bibel darf nichts mehr hinzugefügt werden. Das, was dort steht, das muss uns reichen und gleichzeitig sagt aber Jesus, dass der Heilige Geist uns alles Weitere lehrt. Und das Besondere ist, die Worte, die hier geschrieben stehen in der Bibel, die werden uns immer wieder neu ermutigen, die werden uns immer wieder neu erreichen. Wir werden immer wieder Neues lernen durch den Heiligen Geist, der uns alles Weitere mitgibt. Das heißt, die Texte stehen da, aber der Heilige Geist kann uns immer wieder neue Erkenntnis geben und somit werden wir nie ausgelernt sein, sondern der Heilige Geist wird uns immer wieder Neues durch die Bibel offenbaren. Er lehrt uns alles Weitere, er schenkt uns immer wieder neue Erkenntnisse und deswegen können wir nie sagen, jetzt habe ich alles verstanden. Der Heilige Geist erinnert an die Worte von Jesus, das passt auch zu dem, dass er uns eben lehrt. Er erinnert uns an Bibelstellen, er erinnert uns an Eigenschaften, wie Jesus ist und erinnert uns an das, wie Jesus uns gesagt hat, wie wir leben sollen. Er ist der verkörperte Frieden Gottes. Ein Frieden, der über allen Umständen steht, ein Frieden, der ja übernatürlich ist, den uns keiner nehmen kann. Dieses Wort Frieden wird auch mit Harmonie, Ruhe, Ganzheit, Versöhnung übersetzt. Und das ist eben der Geist Gottes. Er ist Zeuge von Jesus. Ein Zeuge berichtet über das, was er gesehen hat Und so ist auch er berichtet, was er von Jesus gesehen hat und gibt es uns weiter. Er zeigt Unrecht und Sünde auf. Wenn wir immer mehr wie Jesus sein wollen, müssen wir herausfinden, was noch in unserem Leben Unrecht ist. Und das ist das, was der Heilige Geist uns zeigt. Sünde, Unrecht, Dinge, die nicht gut sind, das gibt er uns ins Herz oder das zeigt er uns. Manchmal nimmt man auch dieses schlechte Gewissen als Beispiel, dass das eine Art ist, wie der Heilige Geist mit uns sprechen kann und sagen kann, das ist Unrecht, das ist Sünde, mach das nicht. Er kann aber auch durch Bibelstellen uns zeigen, was Unrecht und Sünde ist oder durch andere Menschen, die uns das sagen oder durch Lieder, Eindrücke, all das, da kann er uns zeigen, was Unrecht ist. Er zeigt uns Gottes Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit, die wir vielleicht in der Welt haben, sondern eine Gerechtigkeit, die göttlich, die vollkommen ist. Er zeigt uns Zukünftiges, auch eine richtig spannende Sache, dass der Geist uns die Gabe geben kann, Dinge zu zeigen, die vielleicht noch passieren. Und er offenbart uns die Herrlichkeit von Jesus. Er ist Zeuge, er weiß, wer Jesus ist, wie herrlich er ist, dass er der König, der Retter, der Erlöser ist und das offenbart er uns. Jetzt ist eure Chance, ein Bild zu machen. Das ist es, wie Jesus über den Heiligen Geist spricht. Jesus, der sagt, es ist gut, dass ich gehe und der Geist Gottes kommt. Und wenn der Geist Gottes kommt, dann passieren all diese Dinge, die wir hier gesehen haben. Und deswegen hat Jesus recht, wenn er sagt, dass es gut ist, weil was für eine Fülle von Eigenschaften, die wir jetzt erleben können, weil der Geist Gottes hier auf der Erde und auch in uns ist. Es gibt noch so viele andere Bibelstellen, die uns den Heiligen Geist erklären. Wir werden auch viel in den nächsten Wochen noch hören. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass der Geist Gottes nicht erst im Neuen Testament als neues Update aktiviert wird, sondern dass der Heilige Geist von Anfang an mit dabei ist. Er ist Teil der Dreieinigkeit und die Dreieinigkeit ist von Anfang an in der Bibel dabei. Wir denken hier an die Schöpfungsgeschichte im 1. Mose, wo es heißt, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser und der Geist Gottes ist mit involviert, als neues Leben entsteht. Er ist in der Schöpfung dabei, er erzeugt neues Leben und es ist im Alten Testament schon relevant. Oder bei den Bauarbeiten an der Stiftshütte, das Haus, was gebaut wird für Gott als Tempel. Dort heißt es, dass der Geist Gottes auf die Handwerker, auf die Bauarbeiter kam und dort eine Kreativität und Begabung freigesetzt hat, dass sie ihr Bestes geben konnten, um diese Stiftshütte zu bauen. Auch hier kommt er wieder mit seiner Lebendigkeit, mit seiner Kreativität und befähigt Menschen, Gott zu dienen. Und das ist im Alten Testament genauso real wie im Neuen und hier in unserer heutigen Zeit. Wenn du diese Sammlung siehst, dann kannst du dich fragen, okay, welcher dieser Eigenschaften war mir noch nicht bewusst und was möchte ich mir ganz neu mitnehmen? Ich habe diese Sammlung erstellt und mir gedacht, wow, das müsste ich eigentlich auswendig lernen, damit ich immer weiß, dass der Heilige Geist, der ist in mir, das alles bewirkt er und ich muss es einfach nur wissen. Aber Wissen ist nicht das, was ausreicht für mein Wachstum, für mein Unterwegssein mit Gott. Zusätzlich zum Wissen braucht es immer diese Beziehung, die ich mit dem Heiligen Geist lebe. Und ich habe mich dann gefragt, woher weiß ich denn, dass ich mit dem Geist Gottes in Beziehung bin? Zeigt sich das irgendwie in meinem Leben? Gibt es da so Kennzeichen, an denen ich das erkennen kann? Wir werden in den nächsten Wochen noch mehr darüber hören, wie der Geist wirkt, auch gerade mit dem Stichwort Geistesgaben oder auch der Charakter, der sich durch den Heiligen Geist verändert. Aber eine Bibelstelle ist mir dann nochmal bewusst geworden in dieser Frage danach, bin ich in Beziehung mit dem Heiligen Geist? Und diese Bibelstelle, die findet sich im Römerbrief. Der Römerbrief ist eins meiner Lieblingsbücher, weil es so viele Dinge nochmal richtig gut erklärt, weil es richtig theologisch wird. Und in Römer 8 schreibt Paulus über das Leben mit dem Geist Gottes und was es eigentlich für Auswirkungen in unserem Leben hat, mit ihm unterwegs zu sein. Ich habe mich gefragt, lebe ich, und ich gebe die Frage an euch weiter, lebst du in Beziehung mit dem Heiligen Geist? Denn dass der Heilige Geist in uns lebt, das ist die eine Sache. Aber ich kann mit jemandem zusammenleben und trotzdem keine Beziehung mit der Person haben. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mir bewusst mache, wie ist mein Beziehungsstatus mit dem Heiligen Geist? Wann spreche ich mit ihm? Wann höre ich auf ihn? Und kann ich diese Frage beantworten, dass ich mit ihm unterwegs bin? In Römer 8 gibt es eben diese Stelle, die mir da bewusst geworden ist, Römer 8, 9 bis 17. Und dort gibt es eben diese vier Kennzeichen, die mir nochmal ganz neu gezeigt haben. Daran kann ich erkennen, ob ich mit dem Geist Gottes unterwegs bin. Wenn ich in Beziehung mit dem Heiligen Geist bin, ich glaube, dann lebe ich. Wir haben das gerade schon gesungen in dem Lied, Heiliger Geist, komm, schenk neues Leben. Ich glaube, ein Kennzeichen dafür, dass der Geist Gottes mit mir in Beziehung ist, ist, dass wir neues Leben haben, aber auch neues Leben erleben. Es geht erstmal darum, dass wir uns für das Leben entscheiden und nicht für den Tod. Damit ist dann gemeint, ich bin geistlich neu geboren und selbst wenn ich jetzt sterben werde, dann bin ich bei Gott. Dann habe ich dieses geistliche, ewige Leben und meiner Sünde gegenüber bin ich tot. Also der Geist Gottes, der ist in mir am Wirken, wenn mir das bewusst wird, dass ich lebe und dass ich eine Ewigkeitsperspektive habe. Ich lebe jetzt so, dass es Gott ehrt und das ist das wahre Leben und das muss der Geist mir zeigen. Das muss ich von ihm immer wieder hören und das muss mein Leben einnehmen. Ich glaube, mit diesem Kennzeichen ist aber auch ein Lebensgefühl gemeint, dass ich Freude am Leben habe und dass ich ein Lebensspender bin, genauso wie der Heilige Geist ein Lebensspender ist. Mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit dem, wie ich die Welt gestalte und mitpräge, gebe ich Leben weiter und nicht Tod, so wie der Heilige Geist Leben weitergibt. Wie er Jesus von den Toten auferweckt hat, darf ich alles geben und auch andere aus dem Tod ins Leben zu helfen, eben in Worten, in Taten, in dem, wie ich mit ihnen umgehe, in unserem Charakter, all das soll Leben ausstrahlen, dann ist der Heilige Geist in uns am Werk. Ein zweites Kennzeichen, woran man erkennt, dass wir mit dem Geist Gottes unterwegs sind, ich lebe mit dem Heiligen Geist in Beziehung, wenn ich alte Verhaltensweisen zurücklasse. Oder wenn ich auf dem Weg bin, alte Verhaltensweisen zurückzulassen. Wenn wir sagen, der Heilige Geist lebt in uns, aber alles ist genauso, wie als der Heilige Geist noch nicht in uns gelebt hat, dann stimmt etwas nicht. Denn wir haben in dieser großen Übersicht gesehen, dass er uns von Sünde überführt, dass er uns zeigt, was gut ist und was falsch ist. Und er möchte aber auch, dass wir dann, wenn wir das erkannt haben, so leben, dass es gut ist. Und meine Beziehung mit dem Heiligen Geist zeigt sich auch darin, wie ich über Dinge denke und ob sich mein Charakter, meine Verhaltensweisen ändern, nämlich so, dass sie Gott ehren und meine Mitmenschen. Wir haben letztens diese Predigtserie über Sünde gehabt, wo Timo auch darüber gesprochen hat, dass wir dem Geist mehr Raum geben müssen als dem Fleisch. Und das ist damit gemeint. Wenn ich regelmäßig mit dem Heiligen Geist in Kontakt bin, dann ist mir das bewusst und dann gehe ich aktive Schritte. Wenn ich den Heiligen Geist aber vernachlässige und irgendwo in meinem Keller aufbewahre, dann ist es natürlich, dass die Verhaltensweisen sich nicht verändern. Und das ist ein täglicher Kampf, den wir kämpfen, wo Timo in seiner Predigt aber auch ganz viele praktische Tipps uns gibt, wie wir das denn machen können. Denn es soll ja freiwillig sein, dass wir Gott ehren und nicht, dass es uns runterdrückt. Durch Beziehung mit dem Heiligen Geist lebe ich in einer neuen Identität als Tochter und als Sohn Gottes. Also Paulus schreibt darüber, dass wir durch den Geist Gottes erkennen, wir sind Töchter und Söhne. Das heißt, wir haben einen Identitätswechsel, den wir durchleben. Da, wo wir Gott noch fremd waren, wo wir fern von ihm waren, wo wir ihn vielleicht als böser Richter gesehen haben, passiert durch den Geist Gottes ein Identitätswechsel und wir erkennen, wir sind geliebte Kinder Gottes und wir dürfen jetzt auch so leben, dass wir immer wieder zu unserem Vater kommen mit dem, was uns beschäftigt, dass wir uns von ihm Liebe zusprechen lassen und liebevolle Erziehung. Wenn wir mit dem Geist Gottes in Beziehung sind, dann wird uns das bewusst, dann verhalten wir uns als Söhne und Töchter und dann wenden wir uns dem Vater in einer ganz anderen Art zu, nämlich als Tochter, als Sohn, als eine Liebesbeziehung, die dort stattfindet. Und der vierte Punkt, der mich sehr überrascht hat, als ich das gelesen habe: wenn wir mit dem Geist Gottes unterwegs sind, dann zeigt sich das auch darin, dass wir leiden, so wie Jesus gelitten hat. Und ich musste da nochmal an letzten Sonntag denken, wo wir an unsere verfolgten Geschwister gedacht haben, die mit Jesus unterwegs sind, mit dem Geist Gottes, und die tagtäglich erleben, was es heißt, für ihn zu leiden. Und Jesus hat gelitten. Und weil wir zu Jesus gehören und weil wir zum Heiligen Geist gehören, werden auch wir leiden müssen. Das sieht bei jedem ganz unterschiedlich aus, in vielleicht Krankheit, in Beziehungen, eben auch in Christenverfolgung. Aber es ist ein Kennzeichen dafür, dass wir mit dem Heiligen Geist in Beziehung leben, dass wir leiden. Und wenn wir Römer 8 weiterlesen würden, das dürft ihr gerne zu Hause machen, dann werden wir auch sehen, dass es darum geht, dass wir eben in dieser Zwischenzeit sind. In dieser Zwischenzeit, dass wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt, aber dass wir jetzt noch hier auf der Welt sind mit dem Geist Gottes und immer noch leiden müssen, Gott uns aber hier durchträgt. Ich habe mir diese Frage gestellt: lebe ich in Beziehung mit dem Heiligen Geist? Und ich habe gedacht, da muss ich mir ganz andere Fragen stellen, nämlich ob ich lebe, wenn ich lebe, wenn ich gestalte, wenn ich fühle, wenn ich Verantwortung übernehme, wenn ich in dieser Ewigkeitsperspektive bin, ja, dann lebe ich in Beziehung mit dem Geist. Wenn ich mein altes Ich zurücklasse oder auf dem Weg bin, nicht weil ich muss, sondern weil ich möchte und weil es der Auftrag von Jesus an mich ist, dann lebe ich in Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wenn ich mich als Kind Gottes sehe, als Tochter, die zu ihrem Vater kommen kann, mit allem, was sie beschäftigt, dann lebe ich mit dem Heiligen Geist, der mir genau das offenbart. Und wenn ich leide, wenn ich mir bewusst mache, was Jesus gelitten hat und dass ich Teil davon habe, auch dann bin ich mit dem Heiligen Geist unterwegs. Ich habe euch zum Abschluss nochmal die Worte mitgebracht, die im Urtext stehen, wenn wir uns den Geist Gottes anschauen. Und ich will mit diesen Bildern die Predigt enden. Das hebräische Wort für den Heiligen Geist ist Ruach und das griechische Pneuma. Und beides hat genau dieselbe Übersetzung: Wind, Atem, Hauch oder eben auch Geist. Und ich wünsche mir, dass wir uns von diesem Helfer, Erinnerer, Ermutiger, Zeuge, wir haben es alles gesehen, dass wir uns von diesem Geist Gottes immer wieder neues Leben einhauchen lassen. So wie es hier in diesem Bild, in dieser Übersetzung heißt, dass er unser Leben durchwirbeln darf, uns zeigen darf, wo Dinge sind, die nicht so sein sollen. Er darf unser Leben durchwirbeln, er darf uns immer wieder neu zeigen, was der Wille Gottes ist. Und ich wünsche mir aber auch, dass er uns erfrischt, abkühlt und uns einfach ganz fest umschließt. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied